SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Thema heute.
Ihre Fragen an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. In diesem Podcast gehen die Fragen an Anne Spiegel von den Grünen. SWR 1 Moderatorin Claudia Deeg führt das Gespräch.
Schönen guten Tag, Frau Spiegel.
Schönen guten Tag, Frau Deeg.
Frau Spiegel, heute Abend, 19:45, das Duell im SWR-Fernsehen. Malu Dreyer, SPD, Christian Baldauf, CDU. Herr Baldauf hätte Sie gerne dabei gehabt. Wie froh sind Sie, dass Sie heute Abend vor dem Fernseher zuschauen können?
Ach, ich hätte da schon gern mal mitgemischt und die beiden gefragt, wie sie so zum Klimaschutz stehen. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier im SWR1-Studio bin.
Frau Spiegel, wie bei allen fangen wir mit einer schnellen Fragerunde an. Politisches, Privates gemischt. Das eine oder andere werden wir sicher mit den Fragen der Hörerinnen und Hörer dann noch vertiefen. Wie sehr bedauern Sie, dass sich Ihr Kindheitswunsch nicht erfüllt hat? Sie sind nicht Pinguinforscherin geworden.
Naja, was nicht ist, kann ja vielleicht irgendwann noch werden.
Was machen Sie, wenn Sie einem Wolf in Rheinland-Pfalz begegnen?
Ich glaube, ich würde als erstes ein Foto machen.
Ende vergangenen Jahres wurde der Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Syrien aufgehoben. Wie viele Menschen wurden seitdem aus Rheinland-Pfalz in das Land abgeschoben?
Null, und ich hoffe, dass es so bleiben wird, weil die Menschenrechtssituation dort nach wie vor katastrophal ist in Syrien.
Sollen denn Straftäter, Kriminelle und Gefährder zum Beispiel aus Syrien abgeschoben werden?
Das halte ich für eine sehr schwierige Frage, die wahrscheinlich letztlich auch die Gerichte klären müssen, weil der Menschenrechtsbericht des Auswärtigen Amtes absolut verheerend ist, was die Lage in Syrien anbelangt.
Wie oft mussten Sie sich in Ihrer Partei schon rechtfertigen, weil Sie in einem Einfamilienhaus wohnen?
Noch kein einziges Mal, und ich glaube, das wird auch so bleiben, weil wir kein Verbot von Einfamilienhäusern wollen als Grüne.
Sie sind schon lange Vegetarierin. Gibt es einen Veggie Day in den Kantinen der rheinland-pfälzischen Ministerien?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich habe auch mittlerweile meine Kantinen gefunden, wo ich immer super vegetarisches Essen herbekomme.
Wann gab es die letzte Beförderung in einem Ihrer Ministerien?
Normalerweise sind die Beförderungen immer am 18. Mai in allen Ministerien, so auch in meinem.
Wenn Sie nicht in Speyer leben würden, wo würden Sie dann gerne leben?
Oh, also da gäbe es ganz viele Regionen in Rheinland-Pfalz. Ich finde ehrlich gesagt die Eifel auch wahnsinnig schön. Und ich würde auch gern mal in einem anderen Land leben. Ich könnte mir Spanien oder Südfrankreich ganz gut vorstellen.
Was vermissen Sie am meisten wegen der Corona-Beschränkungen?
Auf jeden Fall das Treffen mit der Familie und Freunden, das vermisse ich sehr und da freue ich mich sehr drauf, wenn das wieder möglich ist.
Zwei Grundschul- und zwei Kita-Kinder zu Hause hat Ihr Mann, der das alles managt, schon nach dem nächsten Urlaub gedrängt.
Ja, und er kriegt auch ganz schön Augenringe im Moment mit der Situation. Also es ist doch bisweilen sehr turbulent und stressig zu Hause mit den vier Kindern, die natürlich auch sehr leiden unter der Corona-Situation, das ist klar.
Wo haben Sie den letzten Urlaub verbracht?
Den letzten Urlaub, den haben wir tatsächlich in der Eifel verbracht, in Rheinland-Pfalz. Das war eine sehr schöne Zeit und die Kinder haben gleich gefragt, ob es dort auch Kitas und Grundschulen gibt.
Die Maus feiert heute ihren 50. Geburtstag. Sie sind 10 Jahre jünger. Was können Sie von der Maus lernen?
Oh, ich glaube, ich kann von der Maus noch ganz viel lernen. Und ich habe meinen Kindern versprochen, wir feiern auf jeden Fall mal am Wochenende ein bisschen auch den 50. der Maus. Das ist schon ein Ereignis.
Reden wir über die Corona-Politik. Ab Montag kann der Einzelhandel unter Auflagen öffnen. Was halten Sie davon?
Also für uns Grüne war vor allen Dingen entscheidend in diesem Öffnungsschritt, dass er natürlich im Gleichklang geht, auch mit einem entsprechenden Testkonzept, mit ausreichenden Testungen. Und wir haben da auch Vertrauen in den Einzelhandel, dass es dort gute Hygienekonzepte gibt und dass man sich an die entsprechenden Regeln hält, also Maske, Abstand und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Und klar ist auch, wenn die Zahlen jetzt nach oben gehen sollten, dann müssen wir auch schauen, wie wir mit der Situation umgehen und gegebenenfalls auch wieder einen Schritt zurückgehen.
Sie haben das Stichwort Testen genannt. Gehen Sie denn davon aus, dass es genug Testmöglichkeiten tatsächlich gibt?
Also ich bin sehr froh, dass Rheinland-Pfalz sich frühzeitig auch auf einen eigenen Weg gemacht hat, denn der Beschluss der MPK hat mich schon etwas erschrocken zurückgelassen, dass man hier tatsächlich, ohne sich über eine ausreichende Teststrategie zu vereinbaren, direkt Öffnungen zuwendet. Und man kann hier nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Insofern finde ich es gut, dass wir uns im Kabinett auch verständigt haben, dass es die entsprechenden Hygienekonzepte und natürlich auch Testungen geben muss.
Die Frage von SWR1-Hörerin Anita Melö aus Meckenheim. Frau Spiegel, Sie sind Ministerin für Familie und Jugend und haben selbst Kinder. Warum setzen Sie sich nicht dafür ein, dass Kitas und Schulen mit Luftfiltergeräten ausgestattet werden? Besonders wichtig wären Grundschulen, damit die Kinder am Platz keine Masken tragen müssen. Lüften ist nicht ausreichend.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir haben uns als Grüne eingesetzt und setzen uns auch weiterhin dafür ein im Kabinett, dass es entsprechende Lüftungsanlagen gibt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn es kann eben nicht sein, gerade jetzt, wo es auch noch relativ frisch draußen ist ab und an, dass man hier nur auf das Lüften durch Fenster öffnen setzen. Also wir sind hier dran bei dem Thema, wir bleiben dran und es braucht insgesamt natürlich mehr Lüftungsanlagen in den rheinland-pfälzischen Schulen.
Aber auch wir haben hier darüber berichtet, dass Eltern in Eigeninitiative Lüftungsanlagen gebaut haben. Das ist irgendwie keine zufriedenstellende Lösung, oder?
Das ist auf jeden Fall so, dass wir hier mehr brauchen und wir brauchen hier auch mehr Lüftungsanlagen, die eben auch von staatlicher Seite aus organisiert werden, die besorgt werden. Ich finde aber auch, wenn es kreative Lösungen gibt, dann hat das Anerkennung verdient und dann ist das natürlich auch eine gute Sache, aber nur so lange, bis natürlich auch die entsprechenden Anlagen dann beschafft werden.
Jetzt kommt hier ein Schüler zu Wort.
Mein Name ist Andreas Klintwurth. Ich gehe in die 6. Klasse auf Gymnasium in Edenkoben. Und meine Frage an Frau Spiegel wäre, wie groß sollten denn maximal die Klassen sein? Wir haben eine relativ kleine Klasse. Wir hatten 21 Schüler. Jetzt sind wir nur 17, weil wir Abgänge hatten. Und es gibt aber auch andere Klassen neben uns. Die haben 30 Schüler oder 35 Schüler. Das Problem ist, bei uns, wir haben also Luxus eigentlich. Bei den anderen ist es ganz schwer drangenommen sein zu werden, denn man kann ja seinen Beitrag dann nicht geben und die Förderung ist dann noch schwieriger.
Was sagen Sie, Andreas?
Ja, Andreas, zunächst mal herzlichen Dank für die Frage und Gruß nach Edenkoben. Also ich erlebe das ja bei meinen Grundschulkindern. Ich halte es für richtig, dass man die Klassen nicht zu groß macht. Dort ist der Klassenteiler bei 25. Das heißt, ab mehr Kindern wird dann auch eine zusätzliche Klasse eingerichtet. Und wir müssen dahin kommen, natürlich, dass wir kleinere Klassen haben, damit eben mehr individuelle Förderung auch möglich ist. Und ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Pandemie brauchen wir auch mittel- und langfristige Konzepte, die das in den Blick nehmen, weil es sind in den letzten Wochen und Monaten viele Kinder ins Hintertreffen geraten. Und das müssen wir dringend aufholen und dafür brauchen wir auch kleinere Klassen.
SWR1-Hörer Thomas Schmidtgen aus Cochem schreibt, wollen Sie die Ungleichbehandlung der Lehrpersonen in Grundschulen bezüglich der Besoldung im Vergleich zu den anderen Lehrergruppen beenden?
Also wir sind, soweit ich gesehen habe, die einzige Partei, die sich im Landtagswahlprogramm ganz klar dazu bekennt, dass wir Grundschullehrkräfte besser bezahlen wollen, dass wir hier auch ein höheres Gehalt fordern. Und natürlich ist das für uns ein Punkt, für den wir dann auch entsprechend in den Koalitionsverhandlungen eintreten, damit das in den nächsten Koalitionsvertrag kommt.
Im vergangenen Jahr hat die Opposition im Landtag Ihnen, den Grünen, vorgeworfen, Stellen nach Gutsherrenart zu besetzen. Und dann gab es auch noch mal Streit mit dem Präsident des Oberverwaltungsgerichts, der Ihnen vorgeworfen hat, die Autorität des Gerichts zu beschädigen. Und ich vermute, die Frage des Hörers geht in diese Richtung.
Mein Name ist Bernd Bauer. Ich wohne in Veit in der Nähe von Cochem. Und ich würde Frau Spiegel gerne fragen, Frau Spiegel, wie können Sie es mit Ihrem Gewissen als Deutsche, als Ministerin und auch als Mutter vereinbaren, dass Sie dermaßen eklatant gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen haben und sogar rechtswidrig rechtsstaatliche Institutionen ignoriert und missachtet haben?
Frau Spiegel.
Ja, also um es ganz klar zu sagen, ich stehe voll und ganz hinter der Justiz. Daran gibt es auch gar keinen Zweifel und selbstverständlich werden Gerichtsurteile respektiert. Da bin ich ganz klar. Es gab bei besagten Fällen eine uneindeutige Kommunikation. Daraus haben wir gelernt und jetzt schauen wir nach vorne.
Das heißt, der Punkt war damals, das muss man vielleicht nochmal aufdröseln, da ging es um Abschiebungen. Die hat das Gericht als verhältnismäßig bezeichnet und Sie aber als unverhältnismäßig. Wenn ich Sie recht verstehe, sowas würde jetzt, sollten Sie nochmal Ministerin werden, nicht nochmal passieren?
Richtig, es gab eine uneindeutige Kommunikation, das bedauere ich sehr und möchte aber nochmal betonen, dass ich voll und ganz hinter der Justiz stehe und das war immer so und das wird auch immer so bleiben.
Hatten Sie eigentlich mal ein Gespräch mit dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts danach?
Man hat so einige Gespräche mit unterschiedlichen Leuten und natürlich gehören auch solche Gespräche dazu zum Alltag von einer Ministerin.
Dann geht das in eine ähnliche Richtung, die Frage von Konrad Vonnekold zur Beförderungspraxis. Und zwar, er meldet sich aus Ludwigshafen. Sowohl im grünen Ministerium als auch in anderen Ministerien wurde bei Beförderungen gegen Gesetze verstoßen. Wurden oder werden die verantwortlichen Personen strafrechtlich oder anderweitig belangt, bestraft? Wenn nein, finden Sie das in Ordnung?
Also es war ja so, dass man unterscheiden muss, es gab im Umweltministerium wie auch im FDP geführten Wirtschaftsministerium sind Fehler passiert, für die man sich entschuldigt hat. Und dann muss man diesen Strang getrennt sehen von einer Beförderungspraxis, die es so in allen Ressorts der Landesregierung außer Innen- und Justiz gab. Nämlich, dass man automatisch alle in ein Verfahren einbezogen hat, wie das im Übrigen auch in manchen Bundesministerien der Fall ist. Diese Praxis wird jetzt aber in allen Ressorts auch umgestellt zum nächsten Beförderungsverfahren.
Wenn ich richtig informiert bin, war aber auffällig, dass von 5 Verfahren, weil Menschen geklagt haben, weil sie nicht entsprechend befördert wurden, 4 Fälle in grünen Ministerien lagen.
Das war im Umweltministerium und diese Fehler wurden auch eingestanden. Die wurden sofort abgestellt. Dafür wurde sich von meiner Vorgängerin im Amt, Ulrike Höfgen, und ihrem Staatssekretär auch entschuldigt. Und ich habe mit meinem neuen Staatssekretär an der Seite, Dr. Uli Klemann, im Umweltministerium auch einen externen Gutachter, Herrn Professor Wieland, beauftragt, dass wir uns jetzt sehr sorgfältig alles anschauen, die Dienstvereinbarung, alles andere, und das alles auf eine solide Basis stellen, nach vorne schauen, die entsprechenden Gespräche führen. Das haben wir getan und das nächste Beförderungsverfahren, das jetzt schon läuft zum 18. Mai diesen Jahres, das wird natürlich auf einer ganz anderen Basis stattfinden.
Können Sie denn nachvollziehen, dass sowas Frust oder auch Ärger, ja auch Wut provoziert bei Menschen, wenn sie sehen, dass sowas in der Politik läuft? Das fällt mir jetzt auch die Frage gerade ein, im Hinblick auf das, was in den Nachrichten lief, Korruptionsvorwürfe gegen Politiker im Zusammenhang mit Maskenbeschaffungen, all solche Geschichten, das sorgt für Frust.
Ich kann das verstehen, dass das für Frust sorgt. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass es mich persönlich sehr sauer gemacht hat, als ich auch mitbekommen habe, dass es auch sogenannte Impfvordrängler auch in Rheinland-Pfalz gibt, auch in anderen Teilen der Republik. Und ich kann hier nur sagen, dass eine Impfreihenfolge beispielsweise natürlich zu befolgen ist. Und alles andere finde ich weder politisch noch moralisch zu rechtfertigen, wenn hier Menschen sich in der Impfreihenfolge vordrängeln. Ich bin mir sicher, dass man auch andere Personen gefunden hätte, die dringend den Impfstoff brauchen, weil klar ist auch, dass der Impfstoff jetzt nicht weggeworfen werden sollte.
Stichwort Impfen noch ganz kurz dazu, weil wir, glaube ich, jetzt eigentlich alle gefragt haben, die hier im Studio waren. Wenn Sie an der Reihe sind, würden Sie sich impfen lassen gegen Corona?
Wenn ich an der Reihe bin, dann werde ich mich selbstverständlich impfen lassen. Aber für mich liegt die Betonung auch ganz klar darauf, wenn ich an der Reihe bin.
Natur- und Umweltschutz sind Ihnen und Ihrer Partei wichtig, Frau Spiegel. Und wir haben jetzt jemanden am Telefon, dem es ganz genauso geht. Harry Neumann, Gründer und Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative. Hallo, Herr Neumann.
Ja, grüß Gott, Frau Dick.
Sie sind mit der grünen Umweltpolitik nicht wirklich zufrieden. Sie haben jetzt die Gelegenheit, Ihre Frage an Frau Spiegel zu richten.
Frau Spiegel, es geht um das Thema Naturschutzgebiete. Der Bericht des Weltbiodiversitätsrates hat vor kurzem gezeigt, dass wir es mit einem immensen Verlust an Artenvielfalt zu tun haben. Hauptsache ist unter anderem der Verlust an Lebensräumen. Die EU-Kommission hat Deutschland vor wenigen Tagen beim Europäischen Gerichtshof verklagt, weil es zu wenig für den Naturschutz tut. Und das betrifft auch Rheinland-Pfalz. Seit 10 Jahren wird das Umweltministerium von einer grünen Ministerin geführt, jetzt von Ihnen.
Trotzdem
gehört Rheinland-Pfalz bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten zu den bundesweiten Schlusslichtern. Es sind nämlich nur 2% der Landesfläche als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das ist für Naturschützer sehr enttäuschend. Wie wollen Sie diese Situation zukünftig verbessern?
Frau Spiegel.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Neumann. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das gemeinsam mit den Umweltverbänden und Naturschutzverbänden zu diskutieren. Und genau das tue ich. Ich habe gerade gestern auch ein sehr intensives, gutes Gespräch gehabt mit BUND, mit NABU, mit anderen. Und ich möchte weitere solche Gespräche führen, damit wir gemeinsam auch eine Strategie entwickeln, wie wir hier gut vorankommen. Fakt ist, dass ja nicht nichts passiert ist. Wir haben die Aktion Grün. Wir haben die Aktion Blau Plus, also das sind Gewässerrenaturierungsprojekte, das sind wichtige Projekte, die dem Schutz der Artenvielfalt auch dienen. Ich habe jetzt gerade ein großes Projekt auch gestartet, um den Apollo-Falter an der Mosel, von dem es leider nur noch knapp 100 Exemplare gibt, der vom Aussterben bedroht ist, zu retten. Also wir tun schon sehr viel, aber natürlich, mein Blick ist in die Zukunft gerichtet und ich möchte gemeinsam mit den Verbänden hier auch eine Strategie besprechen, wie wir hier gut vorankommen und wie wir auch Natur- und Umweltschutz weiter ausbauen können.
Herr Neumann, würden Sie da gerne mitdiskutieren?
Selbstverständlich. Und ich freue mich schon auf Ihre Einladung, Frau Spiegel. In den letzten 10 Jahren kamen nämlich so gut wie keine Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz mehr dazu. Im Bereich der SGD Nord wurden in der letzten Legislaturperiode kein einziges Naturschutzgebiet ausgewiesen. Und es ist natürlich schön, wenn Sie kleine, nette Projekte machen, wie zum Apollo-Falter. Aber wir haben es beim Artensterben mit ganz anderen Dimensionen zu tun.
Das heißt, wenn ich Sie kurz, um die Frage an Frau Spiegel zu richten, da fehlt ja scheinbar, so verstehe ich Herrn Neumann, das große Ganze. 10 Jahre ist eine lange Zeit, mehr wurde da nicht gemacht, sagt er. Also warum geht das immer nur in Tippelschritten? Frau Spiegel.
Ja, also es ist ja nicht so, dass wir nur kleine Projekte gemacht haben. Ich habe jetzt exemplarisch aufgezählt, was unter mir als Ministerin, ich bin seit 1. Januar Umweltministerin, das möchte ich betonen, also verantworte das erst seit 1. Januar diesen Jahres. Aber in den letzten knapp 10 Jahren haben wir beispielsweise den Nationalpark hier in Rheinland-Pfalz auf die Beine gestellt. Ein riesiges Projekt, ein sehr wichtiges Projekt, wo wir bewusst auch große Wildnisflächen haben, wo die Natur Natur sein kann. Und wo wir auch zum Glück beobachten, dass dort die Artenvielfalt zunimmt. Und das eine tun heißt nicht das andere lassen. Wir brauchen die großen Strategien und Projekte, aber wir brauchen auch kleine Projekte, wie beispielsweise ein deutsch-französisches Projekt zur Rettung des Feldhamsters. Die sind genauso wichtig, diese kleinen Projekte mit viel Engagement betrieben, wie die großen Linien und die großen Vorhaben.
Herr Neumann, ich würde gerne noch eine andere Hörerfrage dazu nehmen. Deshalb würde ich gerne an der Stelle vielleicht einfach den Vorschlag machen, Sie bleiben in Kontakt, je nachdem, wie die Wahl ausgeht und ob ein Gespräch zustande kommt und halten uns auf dem Laufenden. Einverstanden?
So machen wir. Vielen Dank, Frau Dick.
Herzlichen Dank. Weil Peter Franzen schreibt noch, das passt, finde ich, ganz gut. Er schreibt aus Castelaun, wie gedenken Sie, die Umweltzerstörung durch Windräder in Rheinland-Pfalz zu begrenzen? Frau Spiegel.
Also auch das ist genau der entscheidende Punkt, dass wir hier naturschutzgerecht vorgehen. Klar ist, der Klimawandel klopft ganz gewaltig an die Haustür, auch in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht mehr abstrakt, ist ganz konkret angekommen. Wir sehen das Sterben der Wälder, wir sehen zurückgehende Grundwasser, Neubildung und so weiter. Also die Folgen sind alarmierend und dramatisch. Wir müssen jetzt handeln, Klimaschutz voranbringen. Dazu gehört auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Dazu gehört auch mehr Windenergie im Land. Und dazu gehört einerseits Repowering, also indem man an Standorten, wo wir ältere Anlagen haben, eben neue, leistungsstärkere Anlagen baut. Aber wir werden auch mehr Windenergieanlagen brauchen. Und mir ist wichtig, dass wir diesen Prozess gemeinsam mit den Umweltverbänden, mit den Naturschutzverbänden, aber vor allen Dingen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern und den Kommunen vor Ort führen. Am besten über Bürgerenergiegenossenschaften. Die sorgen denen dann nämlich auch dafür, dass dann die Wertschöpfung, dass der Umsatz auch von solchen Anlagen vor Ort bleibt.
Frau Spiegel, hier ist noch die Frage einer Hörerin. Heike Werneburg aus Stadecken-Elsheim schickt die Frage, 15 Millionen Holzöfen sorgen nachweislich mittlerweile im Land für immer schlechtere Luft. Der Qualm ist extrem gesundheitsschädlich. Wissenschaftlerinnen warnen, werden die Grünen Holzverheizung als schmutzigste aller Heizmethoden weiter unterstützen? Ihre Antwort?
Also es gibt dazu ja entsprechende Normen. Wichtig ist, dass wir perspektivisch auch Filter einbauen. Und vom Umweltministerium wird auch eine Umstellung finanziell unterstützt über das 1000-Öfen-Programm. Also das ist schon etwas, was wir ganz klar im Blick haben, mit dem Ziel, dass wir natürlich klimafreundlicher und klimaschonender werden.
Aber da ist jetzt nicht gemeint der neumodische Kamin, den sich der ein oder andere vielleicht schon mal gerne ins Häuschen stellt?
Also es geht schon darum, dass bei der Verbrennung dann eben die entsprechenden Filter auch eingesetzt werden. Aber da müssen ja auch Normen eingehalten werden. Darauf achtet ja auch der Schornsteinfeger und Ähnliches.
Ich spiele Ihnen eine Hörerfrage vor, Frau Spiegel.
Hallo, mein Name ist Marcel Thunhauser. Ich komme aus Mainz und meine Frage an die Frau Spiegel. Warum sind die Grünen darauf aus, alles zu verteuern, um die Umwelt zu schützen, anstatt mal günstige Alternativen anzubieten?
Frau Spiegel.
Ja, uns geht es überhaupt nicht darum, alles zu verteuern. Ganz im Gegenteil, die Klimaschutzmaßnahmen, die wir ergreifen, sind natürlich auch sozial gerecht. Wir haben uns unter anderem auch auf Bundesebene dafür eingesetzt, dass es eine CO2-Besteuerung gibt, die so umgelegt wird, dass da vor allen Dingen diejenigen mit kleinem Geldbeutel von profitieren. Und ansonsten muss ich sagen, gerade der Einsatz für die erneuerbaren Energien, der zeigt, wir haben einen Solarpreis von 6 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist der günstigste Strompreis, den wir haben, ist der, der aus der Photovoltaik kommt. Und viele andere Maßnahmen mehr. Also insgesamt sind unsere Maßnahmen im Umwelt- und im Klimaschutzbereich nicht nur gut fürs Klima, sondern sie sind auch sozial ausgewogen. Ein weiteres Beispiel, wir wollen den Ausbau der Busse und Bahnen im Land. Wir wollen ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen, damit hier der Umstieg gelingt vom Auto auch auf Busse und Bahnen oder aufs Fahrrad. Und das ist natürlich auch eine wichtige Forderung, die dann mit dem 365-Euro-Ticket auch den Geldbeutel schont.
Ich möchte mal gerade auf die Photovoltaikanlagen zurückkommen. Da steht ja in Ihrem Wahlprogramm, die sollen auf Neubauten als verpflichtender Standard festgelegt werden. Das macht auch automatisch den Hausbau teurer.
Nicht, wenn wir eine entsprechende Förderung haben. Wir haben ja auch zahlreiche Förderprogramme, die dann die entsprechenden Anreize auch setzen. Es gibt auch im Übrigen Bundesprogramme, die das fördern und entsprechende Landesprogramme. Also Fakt ist schon, wenn wir den Klimawandel noch aufhalten wollen, und das wollen wir als Grüne, dann brauchen wir auch ambitionierte Ziele und dann werden wir überhaupt nicht drin rumkommen, auch mehr Photovoltaik zu bauen. Und wir wollen natürlich auch, dass die Kommunen und das Land hier mit gutem Beispiel vorangehen und wir die Potenziale ausschöpfen, die es überall gibt.
Hier noch eine Frage.
Mein Name ist Erika Hettich, ich wohne in Otterstadt und meine Frage an Frau Spiegel lautet, wieso konnte die Landesregierung unter Beteiligung des grünen Umweltministeriums den Ausbau der Erdölförderung in Rheinland-Pfalz vorantreiben und planen sogar die Erweiterung? Was ist Ihr Plan, um diesen krassen Widerspruch zu grüner Klimapolitik zu beseitigen?
Erdölförderung in Rheinland-Pfalz. Frau Spiegel.
Ja, schöne Grüße nach Otterstadt. Das ist ja direkt bei Speyer auch. Und ich kenne die Thematik sehr gut. Das Problem ist, und das ist auch wichtig für die Frage, die eben gestellt wurde, wir sind als Umweltministerium überhaupt nicht für diese Erdölförderung. Wir können nur leider nicht dagegen angehen, weil das Bergrecht betrifft. Das Bergrecht ist ein Bundesgesetz. Und wir setzen uns als Grüne im Bund auch schon seit Jahren dafür ein, dass das entsprechende Gesetz geändert wird. Das hat bisher leider nicht geklappt, aber wir haben ja in diesem Jahr dann auch eine Bundestagswahl im Herbst und da hoffe ich darauf, dass wir die Weichen dann auch anders stellen können beim Bergrecht.
Aber Sie könnten doch die Ministerpräsidentin Frau Dreyer anspitzen, dass sie vielleicht mal da mitredet. Die ist immerhin in der Großen Koalition, die SPD.
Das ist richtig. Wir führen da auch zahlreiche Gespräche. Aber Fakt ist, dass das eine Entscheidung ist, die Rheinland-Pfalz nicht treffen kann, sondern die Bundesregierung treffen muss. Und da ist die Position des Umweltministeriums auch bekannt. Aber bisher wurde das Bergrecht im Bund leider noch nicht geändert. Wir Grüne wollen das gerne ändern.
Klaus-Peter aus Speyer ebenfalls schreibt dazu, was unternehmen Sie aber gegen die Schadstoffbelastungen aus der Erdölförderung? Vielleicht wäre das der Ansatz. Was kann man tun, wenn man es schon nicht abstellen kann?
Natürlich unternehmen wir da auch einiges. Da sehe ich mich auch in der Verantwortung als Umweltministerin, die entsprechenden Vorgaben dann natürlich gut zu prüfen, dafür zu sorgen, dass es möglichst wenig auch zur Auswirkung kommt. Aber nochmal, wenn wir bei diesem Thema wirklich vorankommen wollen, das ist ein wichtiger Punkt, dann müssen wir an die Bundespolitik und dann müssen wir ans Bergrecht ran. Das ist der entscheidende Hebel, um hier auch zu einer anderen Politik letztlich vor Ort bei der Erdölförderung in Otterstadt zu kommen.
Einen nehmen wir an dieser Stelle noch. Holger Hass aus Lampertheim schreibt, Frau Spiegel, können Sie mir doch bitte erläutern, wie viele Arbeitsplätze in der Industrie, speziell Energiewirtschaft, noch durch die Politik Ihrer Partei vernichtet werden sollen? Was antworten Sie?
Also zunächst mal setzen wir uns dafür ein, dass Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz erhalten bleiben und auch entstehen. Wir haben im Bereich der erneuerbaren Energien etwa 10.000 Arbeitsplätze. Das sind Arbeitsplätze der Zukunft und es entstehen weitere, indem wir beispielsweise über eine grüne Wasserstoffstrategie hier in Rheinland-Pfalz vorangehen wollen. Was richtig ist, ist, dass dadurch, dass wir als Grüne uns auch schon immer dafür eingesetzt haben, dass wir den Ausstieg aus der Atomenergie forcieren, und es war auch ein richtiger Schritt, jetzt endlich meines Erachtens viel zu spät, aber ein richtiger Schritt, dass wir uns jetzt auch von den Fossilen verabschieden, von Kohle. Aber das sind Arbeitsplätze, die es so in Rheinland-Pfalz nicht in nennenswerter Zahl gab. Und wir wollen darauf setzen, dass durch die erneuerbaren Energien Wertschöpfung vor Ort in Rheinland-Pfalz gehalten wird und auch Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz ausgebaut werden. Das ist der entscheidende Weg.
Sie machen die Rechnung auf, ja, es wird was abgestellt, abgebaut, vernichtet an Arbeitsplätzen, aber es entstehen auch neue. Und unterm Strich entstehen dann Ihrer Meinung nach mehr. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, die Rechnung mache ich nicht auf. Ich weise darauf hin, dass wir dringend, wenn wir in Rheinland-Pfalz, und das möchte ich wirklich mal so klar benennen, wie es ist, es geht darum, die Lebensgrundlagen für die nächsten Generationen zu erhalten. Der Klimawandel, die Klimakrise ist eine der drängendsten Herausforderungen dieser Zeiten, erfordert entschiedenes Handeln, ambitionierte Ziele. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb wollen wir als Grüne den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren. Dort haben wir etwa 10.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich in Rheinland-Pfalz und wir machen uns dafür stark, dass diese Arbeitsplätze der Zukunft weiter ausgebaut werden. Das ist der richtige Weg.
Anne Spiegel von den Grünen hier bei uns im Studio. Sie beantwortet Fragen der Hörerinnen und Hörer.
Mein Name ist Manfred Krono. Ich komme aus Gasbach-Ohlenberg. Das ist etwas oberhalb von Linz am Rhein. Und ich bin selber Motorradfahrer. Und ich möchte die Frage an die Frau Spiegel richten. Was halten Sie von dem Thema Motorradlärm und Fahrverbot für Motorradfahrer an Wochenenden und Feiertagen?
Ja, Frau Spiegel.
Ja, ich habe selber einen Motorradführerschein, bin früher viel Motorrad gefahren und ich bin der Überzeugung, dass man hier auch Lösungen finden wird, die eben nicht zu einem Verbot führen müssen, sondern zum einen gibt es ja Motorräder, die lauter sind und Motorräder, die leiser sind. Zum anderen weiß ich selbst als Motorradfahrerin, dass man das auch ein Stück weit unter Kontrolle hat, wie viel Lärm man verursacht. Und ich kann hier nur appellieren, dass man sich an so einer Stelle mal zusammensetzt und gemeinsam eine Lösung findet im Sinne der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, aber auch im Sinne der Menschen, die zu Recht sagen, ich möchte nicht viel Lärm bei mir vor Ort haben. Ich bin mir sicher, dass man da auch einen guten Ausgleich finden wird.
Aber geht dann Ausgleich ohne Verbote? Ich meine, es werden immer mal wieder dann Strecken gesperrt. Ich weiß es von der hessischen Seite. Das sorgt dann zwar für Ärger, aber manchmal geht's vielleicht nicht anders.
Wenn sich gar keine Lösung finden lässt, muss man vielleicht sowas in Erwägung ziehen. Aber wissen Sie, ich setze erstmal auf den Konsens und ich setze erstmal darauf, dass wenn man eine Thematik hat, die unterschiedliche Seiten betrifft, dass man versucht, einen Ausgleich zu finden und hier auch Interessen miteinander in Einklang zu finden.
SWR1-Hörer Michael Braunshausen aus Saarburg schreibt ins Studio, was bitteschön ist an der Verkehrsführung des überörtlichen Verkehrs mitten durch die Innenstadt von Trier ökologisch und ökonomisch sinnvoll, anstatt schon vor Jahren den Moselaufstieg und die Meulenwaldautobahn gebaut zu haben. Die Begründung der Grünen zu dieser Verweigerungshaltung würde sicher nicht nur mich wahnsinnig interessieren.
Also es ist ja so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass das ein Projekt ist, das auch im Bundesverkehrswegeplan drin ist. Insofern hat der Bund hier die Hoheitsrechte und führt dann entsprechend auch aus, wenn er es in den dringenden Bedarf dann auch aufnimmt. Wir fordern übrigens im Bund als Grüne, dass wir das umbenennen, einen Bundesmobilitätsplan, damit wir eben auch mal den Schienenausbau und die Bahn stärker in den Blick nehmen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ansonsten setzen wir uns insgesamt als Grüne dafür ein. Da war ich gerade neulich bei den Trierer Stadtwerken und die machen es vor, wie man durch kluge Konzepte auch den Klimaschutz auch im Bereich der Mobilität voranbringt. Ich glaube, dass wir durch Bausteine wie mehr Busse, mehr Bahnen, Schienenreaktivierung, aber auch ein E-Car-Sharing-Angebot in jeder Verbandsgemeinde durch einen Ausbau der Radwege, einen Ausbau der Radschnellwege in Rheinland-Pfalz wichtige Bausteine liefern für eine klimafreundliche Mobilität.
Aber ich merke schon, es ist so ein bisschen wie bei Corona. Das Land schiebt es auf den Bund. Das hatten wir eben schon mal. Hier kommt noch eine Hörerfrage.
Wie sieht es aus mit dem Elektroauto? Gibt man endlich zu, dass das eigentlich eine hirnrissige Sache ist, Elektroautos? Die Umweltbilanz eines Elektroautos ist furchtbar. Ich würde gerne mal wissen, ob eine Regierung auch das Wasserstoffauto unterstützen würde.
SWR1-Hörer Pablo möchte das wissen. Sie haben eben E-Mobilität angesprochen, Frau Spiegel.
Ja, ich glaube, es muss beides geben. Und das eine ist, dass mir im Bereich der E-Mobilität, und es tut mir leid, Frau Dick, dass ich jetzt nochmal den Bund erwähnen muss, aber wenn der Bund zuständig ist, dann muss man ihn auch benennen. Und der ist zuständig für die Ladesäuleninfrastruktur. Und da hinken wir nun mal stark hinterher, da muss mehr passieren. Aber zur Frage, natürlich brauchen wir auch den grünen Wasserstoff und natürlich brauchen wir auch den grünen Wasserstoff als ein wichtiger Baustein für die Mobilität. Denn wichtig ist auch zu wissen, dass im Nutzfahrzeug Bereich sind die Fahrzeuge auch viel zu schwer, um sie zu elektrifizieren. Und da setzen wir Grüne ganz klar auf den grünen Wasserstoff. Also ich glaube, es braucht beides. Und im Übrigen, ich habe gerade neulich eine Firma besucht hier in Rheinland-Pfalz, die bekommt ihre Batterien aus Schweden. Die produzieren nachhaltige Batterien. Das ist der entscheidende Weg. Wir müssen auch in der Produktionsweise und auch bei den Batterien nachhaltig werden im Bereich der E-Mobilität und dann auch auf den grünen Wasserstoff
aber
setzen.
Aber ist dann das Elektroauto für Sie mehr als nur eine Übergangslösung?
Ich glaube, die Zukunft wird ganz klar einem Mix gehören, einem Mobilitätsmix aus Bussen, aus Bahnen, aus E-Bikes, aus E-Autos, also aus der E-Mobilität, aber natürlich auch der eben angesprochene grüne Wasserstoff, der natürlich auch ein großes Potenzial bietet, beispielsweise um Busse, um Nutzfahrzeuge auch antreiben zu können.
Frau Spiegel, treiben Sie Sport?
Im Moment fehlt mir leider die Zeit, aber ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Leichtathletik, Fußball, Klettern, Kanupolo, alles Mögliche.
Und die Kinder, waren die oder sind die im Sportverein? Da geht ja im Moment auch nichts.
Die Kinder sind nicht im Sportverein, aber sie treiben gerne Sport. Und eigentlich war geplant, mein Sohn möchte unbedingt in einen Sportverein. Da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen gedulden.
Es gibt ein Thema, das treibt die SWR1-Hörerinnen und Hörer um. Das ist nämlich dieser Spagat, wir hatten es vorhin schon mal, Klimawandel aufhalten und dann aber Umwelt- und Naturschutz. SWR1-Hörerin Irene Markgraf aus Brandscheid schreibt, Brandscheid liegt am Schwarzen Mann, ein Naturschutzgebiet sowie ein Naherholungsgebiet. Mir ist es unbegreiflich, dass man mitten in Wälder Windräder errichten will, die mit Tausenden von Kubikmetern Beton aufgefüllt werden. Was ist daran ökologisch?
Ja, also zunächst muss man ja sehen, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass es natürlich immer eine naturschutzfachliche Prüfung auch gibt und dass die Windenergieanlagen dort entstehen, wo es aus Umweltschutzsicht, aus Artenschutzsicht und aus Naturschutzsicht dann auch möglich ist. Und wir müssen natürlich auch in Zukunft, ich habe das gesagt, ich stehe da auch dazu, das ist wichtig, wir werden mehr Windenergie im Land brauchen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, und das wollen wir als Grüne, wir haben dort ambitionierte Pläne, dann brauchen wir einerseits Repowering, aber wir werden auch neue Windenergieanlagen brauchen. Und dort ist es mir wichtig, dass wir über die Standorte dieser neuen Windenergieanlagen natürlich gemeinsam ein gutes Konzept auf den Weg bringen, mit den Menschen vor Ort, mit den Kommunen, aber auch mit den Umwelt- und den Naturschutzverbänden.
Aber ich verstehe Sie richtig, Verschwargelung, wie Kritiker das nennen, würde es mit Ihnen weitergeben?
Ich würde das nicht Verspargelung nennen, weil es hat in der Vergangenheit natürlich auch richtigerweise Gebiete gegeben, die waren Ausschlussgebiete, und natürlich wird es auch in Zukunft Ausschlussgebiete geben. Aber wir müssen uns natürlich auch zusammensetzen und schauen, wo diese Windenergieanlagen entstehen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und mir ist wichtig, dass ich das gemeinsam mache mit den Menschen vor Ort, mit den Kommunen, aber auch mit den Umwelt- und den Naturschutzverbänden, damit wir hier einen guten Weg finden, weil der Zustand der Wälder ist absolut alarmierend. Und jede Maßnahme in den Klimaschutz ist auch eine Maßnahme zum Schutz unserer Wälder. Ich bin ein Fan unserer Wälder und ich will, dass wir das waldreichste Bundesland bleiben. Und deshalb brauchen wir auch den Klimaschutz.
Die nächste Hörerfrage. Und zwar kommt die von Martin Hirsch.
Guten Tag, Frau Spiegel. Mein Name ist Martin Hirsch. Ich komme aus Frankenthal und ich hätte eine Frage. Ich informiere mich im Internet immer und da ist mir aufgefallen, dass der Zustand des Pfälzer Waldes katastrophal ist. Ich habe gelesen, dass 80% der Bäume krank sind. Und mitverantwortlich für diesen Zustand ist die auf Profit ausgerichtete Forstwirtschaft. Und da ist meine Frage, wäre es nicht höchste Zeit, den gesamten Pfälzer Wald als Wildnis zu schützen?
Frau Spiegel.
Ja, zunächst mal, Herr Hirsch, uns eint eine Leidenschaft und das ist die für den Pfälzerwald. Das geht mir genauso. Auch mich alarmiert der Zustand unserer Wälder. Das sind vor allen Dingen zwei Gründe, die unseren Wäldern zu schaffen machen. Der Klimawandel, also die Dürre, die Hitzesommer, die steigenden Temperaturen, der Klimawandel, der hier ankommt und der Borkenkäfer.
Das heißt, die Forstwirtschaft, die er angesprochen hat, ist unschuldig, sage ich jetzt mal.
Ich würde sagen, das sind die beiden Hauptursachen, die ich eben benannt hat, weil man muss wirklich sehen, der Klimawandel setzt den Bäumen sehr zu, nicht nur in Rheinland-Pfalz, das hat man auch beim Waldzustandsbericht der ganzen Bundesrepublik gemerkt, das ist kein rheinland-pfälzisches Phänomen, aber ich möchte hier dringend ansetzen und was Herr Hirsch anspricht mit Wildnisflächen, das ist auch etwas, was wir als Grüne fordern. Wir haben im Nationalpark Wildnisflächen und natürlich soll es in ganz Rheinland-Pfalz entsprechende Wildnisflächen geben, wo man die Natur Natur sein lässt, wo sich dann auch beispielsweise nicht nur seltene Arten, sondern auch seltene Pilze wieder ansiedeln können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch eine wichtige Forderung für uns Grüne.
SWR1-Hörer Raphael Wedemeyer aus Mainz fragt, wie kann Ihrer Meinung nach das 365-Euro-Ticket funktionieren? Ist es nicht falsch, Geld aus dem System zu nehmen, solange in vielen Dörfern nicht einmal am Tag ein Bus fährt?
Ja, wichtige Frage. Vielen Dank dafür. Wir brauchen natürlich beides. Und deshalb fordern wir Grüne vehement eine Mobilitätswende. Da ist uns zu wenig passiert. Wir brauchen mehr Busse und Bahnen im Land. Wir brauchen Schienenreaktivierungen. Wir wollen dafür sorgen, dass das sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Räumen massiv ausgebaut wird. Und natürlich macht dann auch ein 365-Euro-Ticket Sinn, denn es soll eben nicht vom Geldbeutel von jungen Menschen abhängen, ob sie sich ein Busticket leisten können oder nicht.
Derzeit liegen die Grünen im zweistelligen Bereich in Umfragen. Dazu passt dann eigentlich auch die Frage von Samuel Weichenthal aus Wackernheim. Der möchte nämlich wissen, welche Ministerien Sie dann beanspruchen würden. Das Verkehrsministerium vielleicht, nach dem, was Sie eben gesagt haben?
Also für uns steht jetzt im Vordergrund, es sind ja noch ein paar Tage hin bis zur Wahl, wir werden jetzt alles geben, Tag und Nacht für ein starkes grünes Ergebnis kämpfen und dann, wir fokussieren uns auf die Inhalte, liegt unser Schwerpunkt darauf, möglichst viele grüne Inhalte in den Koalitionsverhandlungen, in einen nächsten Koalitionsvertrag zu kriegen. Das ist das, was für uns im Vordergrund steht.
Wir fragen am Ende des Besuchs die Kandidaten ja immer zum nächsten Gast. Sie sind die Letzte hier in der Runde. Das heißt, Sie dürfen jetzt sagen, was Sie an Christian Baldauf von der CDU schätzen. Er war der Erste hier und damit würde sich dann der Kreis schließen.
Ja, an Christian Baldauf schätze ich, dass man sich auch immer mal auf ein privates Wort zusammenstellen kann. Wir duzen uns, man erkundigt sich, wie geht's so der Familie. Und das schätze ich bei allen inhaltlichen Differenzen, die wir haben, dass wir da auch eine persönliche Ebene haben. Und das ist auch was Wichtiges, dass man einfach sich auch gegenseitig erkundigt, wie es einem und wie es der Familie geht.
Und das würde ja auch bei Koalitionsverhandlungen nicht schaden, so ein persönliches Verhältnis.
Ich glaube, bei Koalitionsverhandlungen, und das hatte ich ja eben gesagt, da sollten natürlich die Inhalte im Vordergrund stehen und da wird sich schon die Spreu vom Weizen trennen. Wir meinen das ernst mit dem Klimaschutz. Wir wollen da vorankommen und ich bin mal gespannt, ob das bei den anderen Parteien Lippenbekenntnisse sind oder wer es da wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz.
Wir sind am Ende. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Anne Spiegel von den Grünen.
Sehr gerne.
Sechs Spitzenkandidatinnen und Kandidaten haben sich quasi die Klinke in die Hand gegeben hier vom SWR1-Studio. Heute die letzte in der Runde, Anne Spiegel von den Grünen, war von 17 bis 19 Uhr hier. Jetzt im Studio aus der SWR1-Redaktion Landespolitik, Matthias Zahn. Matthias, wie war der Auftritt von Anne Spiegel?
Man merkt, sie ist im Wahlkampfmodus rhetorisch geschult, immer sehr freundlich. Sie hat sich oft erstmal auch für die Fragen der Hörer bedankt und sie dann mal mehr, mal weniger konkret beantwortet und dabei auch immer wieder die Wahlkampfforderungen der Grünen eingeflochten.
Was ja immer wieder auftaucht, Windkraft, ein wichtiges und strittiges Thema in Rheinland-Pfalz. Wie hat sie sich da positioniert?
Das kam ja wirklich mehrfach heute von Hörern und da denke ich, hätten sich die Hörer durchaus konkretere Antworten gewünscht, denn ja, Spiegel hat zwar gesagt, wir brauchen neue Windkraftanlagen, allein dieses Repowering, also das Aufhübschen alter Anlagen, wird nicht reichen. Und da hat aber Spiegel dann immer nur auf Gespräche verwiesen, die sie führen will, mit den Verbänden, mit den Gemeinden vor Ort, mit den Menschen. Also ich denke, da hätten sich die Hörer Konkreteres gewünscht, denn es war ja auch konkret die Frage, werden diese Windräder bei uns im Wald gebaut? Mhm. Und da kam eben nur dieser Hinweis auf Reden, Reden, Reden.
Weil es eben auch diese Gratwanderung ist zwischen Klimaschutz auf der einen und Umwelt- und Naturschutz auf der anderen Seite. Eine Seite verprellt sie immer, oder?
Absolut, das mhm. begleitet die Grünen eben. Und ja, dann ist die Frage, es wird jetzt gewählt und es wird eben nicht gewählt, wenn dann diese Gespräche stattgefunden haben. Also man will ja jetzt schon wissen, wie ist das bei mir vor Ort? Was plant ihr da?
Im Wahlkampf macht sich ja auch nicht gut das Thema Beförderungsaffäre bei den Grünen. Auch die Kritik vom obersten Richter, die es mal an Frau Spiegel gab. Wie hat sie darauf reagiert? Weil da haben die Hörer ja auch konkrete Fragen gehabt.
Absolut. Der oberste Richter hatte Anne Spiegel ja 2018 vorgeworfen, Gerichtsurteile zu Abschiebungen nicht zu respektieren. Da ging es um Abschiebungen, bei denen sich Spiegel eingeschaltet hatte. Und dieser Rüffel vom höchsten Richter Procker, der war damals schon starker Tobak und auch sehr peinlich für Spiegel. Und sie ist eben heute auch hier danach gefragt worden und hat dann von einer uneindeutigen Kommunikation gesprochen, die sie bedauere. Also da hat man gemerkt, das ist ihr Wording, wie man neudeutsch sagt, um diesen Fehler etwas nett verpackt einzugestehen. Also von daher, Spiegel und auch ihre Berater, die wissen natürlich, dass solche unangenehmen Fragen kommen. Also da ist sie gut gebrieft. Jetzt ist halt nur die Frage, in der Politik, mag das funktionieren? Wie ist das im Privaten? Und das können natürlich alle Hörer jetzt demnächst mal ausprobieren. Also wer mal richtig was verbockt in der Familie und dann abends beim Familienrat sagt, okay, ich habe das uneindeutig kommuniziert, da bin ich dann mal gespannt, ob man damit durchkommt.
Thema heute. Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.